Wir fangen heute an mit dem Buch Nahum. Es sind ja noch zwei kleine Propheten zu besprechen. Wir machen heute Teil 1, das nächste Mal dann Teil 2. So klein das Büchlein auch ist, es ist in sehr große Geschichte eingebettet. Es geht in diesem Buch um Ninive. Wir kennen Ninive auch noch aus dem Prophetenbuch Jona. Und jetzt möchte ich hier erklären, was wir an der Wand haben. Wir haben links eine Zeitstrahl von oben nach unten. Da sieht man, wo die Sachen einzuordnen sind. Und der Jona, der wirkte grob gesagt zwischen 785 und 750 vor Christus. Damals war Ninive, wir sehen auf der Landkarte Ninive, noch nicht die Hauptstadt von Assyrien. Etwas südlicher liegt Kalhu. Kalhu war die Hauptstadt damals. Und das Assyrische Reich war relativ klein, ja, das wird nachher viel größer. Das war in einer Phase der Schwäche, innere Unruhen, Epidemien, Hungersnöte, schwaches wirtschaftliches Wachstum und drei lausige Könige. Die haben das Land richtig kaputt gemacht. Davor war Assyrien wesentlich gefährlicher. Wir kennen Assyrien ja aus der Zeit davor. Also bei Jona war es eine sehr schwache Zeit. Davor waren natürlich große Könige und da hatten die vor allem dem Nordreich Israel sehr zugesetzt. Das Nordreich Israel wurde 841, wir sehen am Zeitstrahl jetzt ganz oben bei 840, 841 hat Salmanasser der Dritte Israel praktisch annektiert, tributpflichtig gemacht. Es gibt heute noch den sogenannten schwarzen Obelisken und da ist dargestellt, was damals passiert ist. Da sehen wir den König Jehu kniend vor dem assyrischen Großkönig. Und er wird bezeichnet als Jehu, Sohn des Omri. Omri ist ein anderer Name für diesen Salmanasar den Dritten. Also, das ist heute noch erhalten in der Archäologie. Aber jetzt, zur Zeit von Jona, wir sind 585 bis 570 vor Christus, ist Assyrien am Boden. Und allen vormals unterdrückten Völkern war es zum, was macht man, wenn ein böser Mensch am Boden liegt? Nachtreten, genau, denen war es so richtig zum Nachtreten. Assyrien sollte vollends verderben. Kein Wunder, dass Jona da nicht nach Ninive reisen wollte und denen ein Angebot Gottes zur Umkehr und zur Gnade machen wollte. Nein, der Jona war wie alle anderen, der wollte auch nachtreten. Verständlich. Die haben unsäglich gelitten unter Assyrien. Die sollten doch nie wieder aufstehen, die bösen Assyrer. Kein Wunder, dass er dann nachher auch sehr enttäuscht war, als Ninive umkehrte und Gott das Volk wieder aufrichtete. Er wollte doch nachtreten und Gott richtet Ninive wieder auf. Das war im Jahr 580. Wir sehen links am Zeitstrahl 580. Ninive wird verschont. Doch was wurde aus Ninive? Jona ist der Anfang von der Ninive-Geschichte und Nahum das Ende von der Ninive-Geschichte. Was wurde aus Ninive? Es erlebte eine Umkehr, aber danach trieb es Ninive noch viel, viel schlimmer als vorher. Nach der Zeit der Schwäche und auch der moralischen Umkehr Ninives, da kamen wieder große und mächtige assyrische Könige, die das Neu-Assyrische Großreich errichteten. Jetzt haben wir Neu-Assyrisch. Wir kennen diese Könige zum Teil aus der Bibel, hier schon eingeblendet, Tiglat-Pileser der Dritte, 745 bis 727, eine massive Expansionspolitik und das heißt, andere Völker platt machen. Er hat das Nordreich Israels komplett zerstört, 722 vor Christus, das Nordreich Israel zerstört. Dann kam Salmanasar der Fünfte, irgendwie bin ich rückwärts gerutscht. Salmanasar der Fünfte, der belagerte Samarien. Samarien ist im Süden vom Nordreich. Das war noch eine befestigte Stadt und hat dann vollends alles zerstört. Salmanasar der Fünfte. Dann kam Sargon der Zweite, 722 bis 705. Der hat dann die Eroberung Israels vollends vollendet. Also die haben da alle Feste draufgetreten. Dann kommt einer, den wir wieder aus der Bibel kennen. Das ist Sanherib. Sanherib verlegte die Hauptstadt von Kalhu nach Ninive. So, jetzt wird Ninive zur wirklich schlimmen Stadt. Er baute die Stadt ab circa 700 aus zur größten Metropole der damaligen Zeit. 701 vor Christus führte er einen Feldzug gegen Juda. Die Zerstörung Jerusalems wurde gerade noch so abgewendet. Wir lesen die Geschichte ja in der Bibel. Ja, Rabschake war da und hat da böse gewütet und gelästert und es gab dann eine hohe Tributzahlung. König Hiskia musste den Tempelschatz, seinen Tempelschatz plündern und eine Tributzahlung leisten. Über 200 Juden wurden deportiert ins Kernland Assyriens und in andere entfernte, weit entfernte Gebiete wie Mesopotamien, in die Zagros-Region, nach Syrien, sogar nach Anatolien wurden die Juden, 200.000, deportiert. Warum Deportation? Das war ein ganz klares politisches Ziel. Wenn du die Leute von ihrer Heimat wegtust, dann sind sie keine Nationalisten mehr. Also weit weg, da vergeht ihnen schon dann ihr Israeltum. Auflösung nationaler Identität, Verhinderung von Aufständen, billige Arbeitsplätze, Sklavenmarkt. Und bei der Deportation wurde die sogenannte Zwei-Wege-Deportation gemacht. In Juda wurden jetzt andere eingesiedelt, von anderen eroberten Gebieten. Jetzt kamen da lauter Ausländer ins Land, die eigenen Leute weg und lauter Ausländer ins Land. Zerstörung der nationalen Identität. In der Bibel finden wir die Geschichten in 2. Könige 18 bis 19 und in Jesaja 36 bis 37, auch in Chronik 32. Das ist also alles in der Bibel beschrieben. 681 wurde dieser, jetzt nochmal der Name, Sanherib von seinen eigenen Söhnen ermordet. Daraufhin gab es dann Erbfolgestreite, Thronfolgekriege und Esarhaddon hat sich durchgesetzt. Esarhaddon, der eroberte Ägypten, jetzt sehen wir, wie das aussieht auf der Landkarte, wie groß das Assyrische Reich jetzt ist. Ägypten komplett erobert. Und dann kam einer, der ist uns auch aus der Bibel bekannt, aber unter anderem Namen, der Assurbanipal. Das ist der, mit dem es der Jonathan, der Nahum zu tun hat, der Assurbanipal. Das war der letzte große der neuassyrischen Könige. Auch er praktizierte die Zwei-Wege-Deportation und in Esra 4, Vers 1 wird von ihm berichtet. Allerdings haben sich die Schreiber da was erlaubt, die haben den Namen etwas lächerlich gemacht. Die sprechen da nicht vom Assurbanipal, sondern vom Assenapper. Ja, aber das ist genau der, der eben Deportation betreibt. Damals erstreckt sich das neuassyrische Großreich vom Persischen Golf bis nach Ägypten, Syrien, Anatolien, Iran. Alles drin. Wir sehen jetzt, wie groß dieses Reich ist. Das war die größte Ausdehnung von dem neuassyrischen Großreich. Was hat er gemacht? Er hat die Aufstände in Babylon grausam unterdrückt, Elam und bei den Arabern, er hat Städte zerstört. Er war für extreme Grausamkeit bekannt. Und wir wissen davon, weil er das alles dokumentiert hat auf Reliefen. Man kann die ganzen Bilder heute noch sehen, was er gemacht hat. Warum war er so grausam? Das war Politik, Propaganda für ihn. In Ninive konnte man große Reliefe sehen, was er für Grausamkeiten begeht, damit alle Angst haben. Wir nennen das Terror. Das hat er gemacht. Terror heißt Angst. Reliefs zeigen Enthauptungen und Pfählungen. Er ließ die Rebellenführer lebendig häuten. Die Haut wurde über Leichenhaufen drapiert, auf Pfähle gespannt oder an Stadtmauern aufgehängt. Ein Relief zeigt nackte Gefangenen, die am Boden festgepinnt sind und gehäutet werden. Von einer Schlacht gegen die Elamiter ist bekannt, dass er ihnen vor dem Häuten die Zunge herausreißen ließ, weil sie assyrische Götter schlecht geredet haben. Die abgeschnittenen Köpfe der Feinde ließ er zu Tausenden stapeln und ausstellen. Kann man alles auf den Reliefen sehen. Hunderte und Tausende wurden bei lebendigem Leib verbrannt, oft Jugendliche, Mädchen. Flüsse wurden mit Leichen gefüllt, bis das Wasser rot wurde. Weitere Grausamkeiten war das Durchbohren der Lippen, das Vorführen von Gefangenen wie Hunde an Leinen, das Abschneiden von Hoden, das Herausreißen von Innereien, das Verfüttern der Leichen an Hunde, Schweine, Vögel, Fische, alles zu Propagandazwecken. Schaut mal, wie schrecklich ich bin. Kommt mir bitte nicht in die Quere. Warum erzähle ich das? Das gehört zu Nahum dazu. Das war seine Zeitgeschichte. Kurz nach seiner Thronbesteigung 668 beginnt Nahum mit seiner Wirksamkeit. In so einer Zeit, etwa im Jahr 663 vor Christus. Assurbanipal selber starb im Jahr 631. Das Reich fällt an zwei seiner Söhne, wurde durch innere Konflikte sehr schnell zerrüttet, dann kamen äußere Angriffe. Natürlich, die anderen Völker sehen jetzt die Schwäche nach dem großen Assurbanipal und greifen an. Ich habe hier mal eine Karte, wo man sieht, wie die angreifen. Die roten Linien sind die babylonischen Truppen unter dem Rebellenführer Nabopolassar. Das ist alles in der weltlichen Geschichtsschreibung alles dokumentiert, wo der seine Feldzüge gemacht hat. Also hoch den Tigris, den Euphrat hoch, er hat eine Stadt nach der anderen erobert. Man sieht, das Kernland schmilzt jetzt. Auf der anderen Seite kamen Meder und Perser und dem Feldherrn Chiararis, der hat auch alles getan, um das assyrische Reich zu klein zu kriegen. Jetzt musste Assyrien seine Truppen vom Mittelmeerraum abziehen, weil sie ja Probleme hatten im Kernland. Und das gibt jetzt dem König Josia im Südreich, das ist wieder in der Bibel erzählt, das ist spannend, gell? Das gibt dem Josia im Südreich Luft. Er sagt sich von den Assyrern los, er zahlt keinen Tribut mehr, er entdeckt im Tempel die alte Gesetzesrolle, er führt das Volk zum alten Glauben zurück, endlich befreit von den Assyrern, die tun Buße und die Gesetzesfrömmigkeit kommt wieder zurück nach Jerusalem. 2. König 23, 2. Chronik 34 lesen wir davon und er wird gesegnet. Etappenweise geht er jetzt nach Norden und erobert sich die von den Assyrern besetzten Gebiete zurück. Das sind keine Soldaten mehr. Die sind ja abgezogen. Und er holt nach und nach das alte Nordreich Israel wieder zurück. Es kam, wie es kommen musste, zwei Großmächte, wie Babylonien und die Meder und die Perser, waren zu viel im Jahr 612 vor Christus, ungefähr 170 Jahre nach der Umkehr durch Jona. In diesem Jahr fällt Ninive, wird von den Medern und Persern völlig zerstört. Das neue Assyrische Reich kann sich noch ein bisschen halten. Ihr habt gesehen, Ägypten war ein starker Fundus. Von Ägypten aus wird es noch etwas verteidigt. Es endete endgültig 609 vor Christus. Nicht nur das Reich ging unter, sondern auch das Volk verschwand fast spurlos. Die wurden alle umgebracht, ausgerottet. Es war ein elender Ethnozid. Die Hauptstädte wurden dem Erdboden gleichgemacht und nie wieder aufgebaut. So groß war der Hass der Völker des Mittleren Ostens und Zentralasiens auf Assyrien. Verständlich. Und in diese kaputte Welt hinein wird Nahum geboren. Wir wissen nicht, wann er geboren wurde. Wir schätzen mal zwischen 700 vor Christus und 690 vor Christus. Sein Name ist vielleicht der tiefe Wunsch der Eltern, Tröster oder Trost. Nahum heißt Trost. In so einer Zeit, ist wie ein Gebet, gell? Das Bübchen soll ein Trost werden. Wir wissen nicht, wo er geboren wurde oder wo er gewohnt hatte. In 1 Vers 1, Nahum 1 Vers 1 wird die Stadt Elkos erwähnt. Wir wissen nicht, wo sie liegt. Die einen sagen, Elkos liegt in der Nähe von Ninive. Das hieße, dass Nahum als Verschleppter oder als Kind von Verschleppten im Feindesland direkt in der Nähe von dieser grausamen Großstadt Ninive aufgewachsen ist und die Grausamkeiten und Gräueltaten von Assurbanipal von klein auf mit eigenen Augen gesehen hat. Was macht es mit dem Kind, wenn es da Leichenberge sieht und aufgestapelte Schädel und gehäutete Menschen, wenn ein Kind das alles mitkriegt? Was macht es mit dem Kind? Das nennt man Traumatisierung. Wir müssen davon ausgehen, Nahum war ein schwer traumatisierter Mensch. Andere sagen, dieses Elkos liegt im südlichen Juda, also im Südreich, da wo Jerusalem ist. Wenn wir dann seine Lebenszeit abgleichen mit den Feldzügen von Rabschake, dann wissen wir, was das Kind erlebt hat, wenn er von dort kommt, gell? Der Rabschake hat, bevor er Jerusalem angegriffen hat, hat er fast 50 große Städte in Juda zerstört, im Erdboden gleich gemacht. Vielleicht eine von denen die Heimatstadt von Nahum, gut denkbar. Wir wissen ja nicht, wo Elkos liegt. Es kann eine der Städte sein, die da platt gemacht wurden. Seine Heimat. Der hat furchtbarsten Krieg als Kleinkind, als Kind miterlebt, schwer traumatisiert. Andere sagen, Elkos liegt im Norden von Israel und ist heute die Stadt oder war Kapernaum. Also Kaf, kennen wir aus dem Jiddischen in Deutsch, ja, Kaf heißt Dorf, Kafnahum, das heißt es auf Hebräisch, ja, Kafnahum, Dorf des Nahum. Also Kapernaum könnte die Heimatstadt gewesen sein von Nahum. In diesem Fall, da wäre er aufgewachsen unter den Leuten, die durch die doppelte Deportation, Zwei-Wege-Deportation im Land waren. Das heißt, er ist unter verhassten Ausländern groß geworden. Egal, wo er aufgewachsen ist, wir können davon ausgehen, dass er eine sehr schwere Kindheit hatte und dass er schwer traumatisiert war. Und wir können davon ausgehen, dass er als Erwachsener, wie alle anderen auch, voller Hass gegen die Assyrer war. Ist doch logisch. Ein zerrissener Mensch. Hass, Trost ist sein Name und Hass ist sein ganzes Leben. Auf dem Höhepunkt seiner Macht und Grausamkeit eroberte und zerstörte der letzte assyrische König Assurbanipal 663 Theben oder Noammon. Das war die politische und religiöse Hauptstadt Ägyptens, ganz an der Südgrenze vom Neuassyrischen Reich. Man dachte damals, das ist eine uneinnehmbare Stadt voller Reichtum, voller Tempel, voller Pracht. Er plünderte den Tempelschatz, brachte ihn nach Ninive, einen Teil der Bevölkerung brachte er um, einen anderen deportierte er. Man kann die Ruinen heute noch so betrachten. Heute heißt der Ort Luxor. Und da sieht man allein an den Ruinen, was für eine prächtige Stadt das war. Also wir merken, das ist echte Geschichte. Man kann das heute noch anschauen. Das ist eine Luftaufnahme von Luxor. Das war ein Schock für die ganze damalige Welt. Das wäre wie wenn, was weiß ich, wenn Washington untergehen würde oder Berlin ausradiert. Da würde die ganze Welt im Schock sein. Und so war die ganze Welt damals im Schock. Und auf dieses Ereignis nimmt Nahum Bezug, als was gerade eben passiert war. In Kapitel 3, Vers 8 schreibt er von dieser Stadt, von der Zerstörung dieser Stadt. Und dann merken wir, jetzt fängt seine prophetische Wirksamkeit an, also unter diesem Eindruck von diesem schockierenden Erlebnis. Und was schreibt man da, wenn man Prophet ist, gell? In so einer Zeit mit so einem zerrissenen Herzen, voller Hass, was schreibt man da? Und jetzt geht es eins weiter. Nahum beginnt sein Buch mit einem Psalm. Er schreibt den Psalm Nahums. Kapitel 1, Abvers 2 bis 9 ist der Psalm Nahums. Das ist ein alphabetischer Psalm, ein sogenanntes Akrostikon. Also jede Zeile fängt mit dem nächsten Buchstaben vom hebräischen Alphabet an. Zwei Vorbemerkungen. Es ist gut, dass dieser Psalm ein alphabetischer Psalm ist, denn wir können daran erkennen, dass es ein zerbrochener Psalm ist. Jetzt kann man sagen, der ist schlecht überliefert. Da fehlen ein paar Buchstaben. Ja, da fehlt der hebräische Dalet und der Lamech, die fehlen da. Ja? Das ist ein zerbrochener Psalm, aber das hat er mit Absicht so gemacht. der hat den Psalm als zerbrochenen Alphabetpsalm geschrieben, um die Zerbrochenheit zum Ausdruck zu bringen. Da ist was kaputt. In dieser Welt ist richtig was kaputt. Das drückt er damit aus, das ist ein Stilmittel. Er weist auch darauf hin, auch die Frommen sind in sich zerrissen. Ja, zerrissene Menschen beten keine schönen Gebete. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn man so richtig zerrissen ist von Hass und Trauer und Wut und Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, was willst du denn da beten? Da kommt doch nichts Gescheites. Das ist in Ordnung so. Ist nicht gut, aber das ist in Ordnung so. Wir brauchen nicht schön beten. Nahum betet bewusst nicht schön. Er überliefert uns einen zerbrochenen Psalm. Das sind vielleicht die echtesten Gebete, wo wir anfangen zu stammeln, weil uns nichts Gescheites mehr einfällt. Wo wir vielleicht sogar schweigen, wo wir streiten mit Gott, wo wir ringen. Die Frommen sind zerrissen, sie sind auch zerrissen zwischen dem Wissen um Gottes Gericht. Das Buch Nahum ist ein einziges Gerichtsbuch mit furchtbaren Bildern, da kommen wir nächstes Mal drauf. Aber gleichzeitig weiß der Nahum aus der Geschichte die Jona-Geschichte. Und er weiß aus den Psalmen, die er immer noch betet, dass Gott langmütig ist und vergibt. Das weiß er ja alles. Und das macht es doch noch viel schlimmer. Er ist zerrissen zwischen dem Glauben an den rächenden Gott und auf der anderen Seite dem gütigen Gott. Ja, was machst du jetzt? Viele Theologen machen heute das, dass sie sagen, gibt keinen rächenden Gott. Gott ist nur gütig und nur Liebe. Einer der großen Protagonisten ist der Siegfried Zimmer, der das predigt. Das stimmt nicht. Der Nahum hält diese Spannung aus zwischen dem richtenden und rächenden Gott und dem liebenden und huldreichen Gott. Das zerreißt dich. Wir merken das auch, deshalb ist es gut, dass das ein alphabetischer Psalm ist. Der Psalm fängt mit dem Aleph an, mit dem hebräischen A, und da kommen zwei völlig fremde Sätze ohne irgendwelchen Zusammenhang. Das sind Einwürfe. Und da diskutiert er diese Spannung durch. Das kommen wir jetzt gleich drauf. Das ist die große Message von dem Psalm. Aber jetzt lesen wir den Text mal. Wenn ihr euch das mal anschaut, das ist der Text. Links stehen die Verszahlen, dann stehen die hebräischen Buchstaben. Die habe ich spaßeshalber dazu gemacht. Das ist das hebräische Alphabet mit zwei Auslassungen. So, und jetzt lese ich vor, da ist der Aleph. Ein eifernder Gott ist der Herr, ein Rächer und voller Grimm. Jetzt kommt ein Einwurf. Rache nimmt der Herr an seinen Gegnern. Ja klar, an den Assyrern. Und er trägt seinen Feinden nach. Jetzt kommt der zweite Einwurf. Der Herr ist langmütig. Das doch auch. Der Herr ist langmütig und voller Huld, aber ohne Strafe lässt der Herr niemanden. Jetzt geht der Psalm weiter mit dem Bet. Das B, ne? Im Wetter und Sturm ist sein Werkweg und Gewölk der Staub seiner Füße. Vers 4, Gimmel. Er schilt das Meer und legt es trocken, macht alle Ströme versiegen. Es verschmachten Basan und Karmel, das Wachstum des Libanon welkt. Jetzt fehlt ein Buchstabe, dann kommt der He. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel lösen sich auf. Buchstabe Waff. Da wird wüst die Erde vor ihm, da jammern alle Bewohner. Vers 6, Buchstabe Sayin. Sein Groll, wer hält dem Stand? Jetzt kommt der Chet. Wer kommt auf vor der Glut seines Zorns? Wie Feuer ergießt sich sein Grimm vor ihm. Geraten die Felsen in Brand. Taf, gütig ist der Herr, seinen Treuen, eine Burg am Tag der Not, Jod, und er kennt die zu ihm sich flüchten. Er birgt sie bei reißender Flut. Jetzt kommt der hebräische K. Er macht den gar aus seinen Gegnern und seine Feinde stößt er ins Dunkel. Jetzt kommt der M. Da fällt der L dazwischen. Was schmiedet ihr Pläne wider den Herrn, wo er doch den gar ausmacht? Nicht erhebt sich zweimal die Not. Ende vom Psalm. Also wir merken, das ist ein völlig zerrissener Psalm. Wir schauen uns jetzt noch mal ganz besonders die Verse 2a, also ganz am Anfang schauen wir uns das noch mal an. Und jetzt habe ich hier gelb gemacht, wie der Psalm eigentlich läuft. Ja? Aleph, Bet, also A und B. Der Psalm läuft eigentlich, ein eifernder Gott ist der Herr, ein Rächer und voller Grimm, im Wetter und Sturm ist sein Weg und Gewölk der Staub seiner Füße. So läuft der Psalm. Und das dazwischen, das sind die zwei Einwürfe. Der unterbricht sich selber beim Psalmschreiben, weil es ihn einfach packt. Rache nimmt der Herr an seinen Gegnern und er trägt seinen Feinden nach. Es gehört nicht zum Psalm, weil man sieht, es ist nicht in das Alphabetische eingeordnet. Der Herr ist langmütig und voller Huld, aber ohne Strafe lässt der Herr niemanden. Diese Einwürfe sind hochemotional. Da betet einer von ganzem Herzen. Das schüttelt den, der schreit beim Beten los, der verflucht seine Feinde. Gott soll sich an den Assyrern rächen, er soll ihnen bitte nicht vergeben und es ihnen heimzahlen. Hier schlage ich die Brücke zu uns heute. Wie oft höre ich heute gläubige Christen, die hasserfüllt, mit richtig hasserfüllten Gesichtern gegen Putin schimpfen. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, ganz gläubiger Christ. Wenn ich Putin sehen würde und eine Pistole hätte in den Kopf, würde ich ihm schießen und gleich nochmal, immer wieder, pam, pam, pam. Das ist das, was der Nahum hier macht. Voller Hass. Da ist selbst für Christen Ende von Gottes Güte, Liebe und Vergebung. Übrigens war der Christ einer, der die Allversöhnung vertritt. Dachte ich, jopp, okay. Keine Gnade für Putin und die Russen, habe ich gehört. Ein anderer Christ sagte mir, man sollte die Russen alle ausrotten. Die ganzen Millionen einfach abschlachten. Das ist wie Nahum. Der ist vom Krieg traumatisiert, er hat es mit eigenen Augen gesehen, was wir nur in den Medien aufgetischt bekommen, ganz vieles verlogen. Er hat es selber gesehen. Was wollen wir denn von so jemand erwarten wie Nahum? Und er wusste nichts von Jesus. Und glaubt mir, im Vergleich zu Assurbanipal, diesem assyrischen Großkönig, da ist Putin der Sankt Nikolaus. Das ist harmlos, was Putin macht im Vergleich zu dem. Und dann straft uns Nahum mit seinem zweiten Einwurf. Sein zweiter Einwurf ist ganz anders. Der Herr ist langmütig und voller Huld. Natürlich lässt er niemand ohne Strafe. Der Nahum weiß, was viele Christen heute vergessen haben, auch und gerade mit denen, die die Strafe verdient haben, ist Gott langmütig und voller Huld. Wie lang guckt er zu? Assurbanipal lebte, weil Gott langmütig und voller Huld ist. Putin lebt, weil Gott voller Langmut und Huld ist. Die schrecklichen Römer zur Zeit Jesu lebten, weil Gott voller Langmut und Huld ist. Und ich lebe, weil Gott langmütig und voller Huld ist. Vielleicht stammte Nahum wirklich aus Kapernaum, der Stadt, die Jesus viele Jahrhunderte später zu seinem Ausgangspunkt für seine Missionstätigkeit auswählte. Würde mich nicht wundern. Auch er lebte in einer Welt vom Hass zerrissen. Damals waren es nicht die Assyrer, sondern die Römer. Die waren auch sehr, sehr brutal. Vielleicht wählte sich Jesus ganz bewusst diese Stadt, das Kaff des Nahum, das Dorf des Trösters, weil Jesus der war, was Nahum nicht sein konnte. Der Nahum hieß nur Tröster. Jesus ist der Tröster. Jesus war auch der, der die Spannung zwischen den zwei Einwürfen, der rächende Gott und der gnädige Gott, an seinem eigenen Leib ausgehalten hat. Der gerechte Gott, der straft, und der Gott, der verschont, den gibt's nur wegen Jesus. Weil der Zorn Gottes, als er dann endlich losschlug, nicht uns getroffen hat, sondern Jesus am Kreuz. Wir sehen da eine sehr enge Parallele zwischen Nahum und Jesus. Wegen Jesus kann Gott langmütig sein. Das wird es ja nie verachten. Dass uns das immer wieder zur Umkehr anleitet. Und was für eine Umkehr muss das auch sein? Einmal sollen wir es für uns persönlich annehmen, aber dann sollen wir auch wissen, wes Geistes Kinder wir sind. Ich kann nicht von Umkehr zu Jesus sprechen und meine Feinde hassen. Denn der sagt, liebt eure Feinde. Als seine Nachfolger müssen wir gerade in unserer Zeit, die von Grausamkeit und Hass gekennzeichnet ist, diese Spannung aushalten zwischen dem rächenden Gott und dem gnädigen Gott, das, was der Psalm des Nahums hier bringt. Wir müssen wissen, wes Geistes Kinder wir sind. Und das zeigt sich besonders in schweren Zeiten, wes Geistes Kinder wir sind. In Zeiten wie den von Nahum, in Zeiten von der römischen Besatzung von Jesus. Da war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs durch ein samaritisches Gebiet. Da haben genau die Leute gelebt, die Assurbanipal dort angesiedelt hat. Ja. Und er wollte zum Tempel und da haben die Leute gesagt, bei uns kannst du nicht übernachten. Du gehst ja zum Tempel. Und da, das waren die Leute von der Zwei-Wege-Deportation. Jakobus und Johannes dachten vielleicht an Jona und das Feuer vom Himmel. Oder ich weiß nicht, an wen sie dachten. Und dann sagten sie, Herr, wenn du willst, so wollen wir sagen, das Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Ganz wie Jona, ganz voller Hass. Und Jesus dreht sich um, wie sie zurecht, sagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Amen.